Schön, dass ihr alle da seid. Heute haben wir einen Predigttext, der zu einer Reihe passt. Und zwar wollen wir eine Reihe über David machen. Wer kennt einen, der in der Bibel etwas geschrieben hat und jemand umgebracht hat? Kennt ihr jemand? Ja, ich habe jetzt leider den David schon rausgelassen, das hätte man nicht sagen sollen. Aber es gibt noch andere, die einen umgebracht hat. Weiß noch jemand, der jemand umgebracht hat und in der Bibel was geschrieben hat? Mose, genau, Mose hat einen erschlagen und musste dann fliehen, gell? Gute Kindergottesdienstgeschichte. Und letztlich müssen wir sagen, auch Saulus war einer, der wollte einen umbringen, hat es dann aber nicht getan. Also Leute, wir dürfen wirklich zu diesem Gott kommen. Wir müssen nicht unbedingt jemanden dafür umbringen, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Aber Gott kann mit Versagern umgehen. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, wieso David eben ein Versager war und dazu stehen konnte. Aber jetzt wollte ich das machen. Könnt ihr mir mal sagen, was euch einfällt, wenn ihr David hört? Taufe? Harfe. Goliath, genau, der hat auf einen, ja, der also war nicht nur nett, da konnte auch mal jemand den Kopf abschlagen. Ja. Wisst ihr sonst noch was? Also das klappt nicht mit dem Hören hier. Ich habe zwar Geräte, aber ihr hört mich gut, aber umgekehrt klappt es nicht. Jetzt gucke ich mal, ob wir das hier ein bisschen hinkriegen. Ah. Was wisst ihr über David? Das war also das, was ich mir gedacht habe. Jetzt habe ich mal geguckt, was ich alles gefunden habe. Moment, wie geht es vorwärts? Ah, hier. Haha. Könnt ihr das lesen? Ist arg klein. Hä? Aber ihr schafft es schon, gell? Also er hat viele Psalmen geschrieben. Er war ein Mann nach dem Willen, also nach dem Geschmack Gottes, muss man sagen. Übrigens nicht deshalb, weil er einen umgebracht hat, sondern weil er dazu gestanden ist, einen umgebracht zu haben. Er hat nicht so getan, wie wenn das nicht stimmen würde. Das hat ihn unterschieden zu seinem Vorgänger. Sein Vorgänger war Saul und der war der erste König in Israel. Saul wurde auch von Samuel erst heimlich, still und leise gesalbt und er wurde dann erst später wirklich als König eingesetzt. Ähnlich war es beim David dann auch, aber der Samuel, der war einer von den letzten Richtern. Richter waren die, die das Volk Israel geführt haben und gesagt haben, da ziehen wir hin und dann gewinnen wir die Schlacht oder dann gehen wir nicht hin und dann verlieren wir die Schlacht. Also die Richter waren eine sozusagen aussterbende Gruppe. Der Samuel war mehr oder weniger der Letzte, der das gemacht hat. Und jetzt kam er und sollte den ersten König einsetzen. Da war er nicht so begeistert von, weil er war nicht davon überzeugt, dass dieser König ein guter sein würde oder dass es hilft, wenn man einen König hat und dann auch sehr viel zahlen muss, einfach nur deshalb, weil der seine Leute hat, die er bezahlen muss. Jetzt kam aber durch die Philister ein neues Volk in die, jetzt muss ich mal hier mal weiterklicken, ja. Es geht jetzt aber um Jonathan und David heute. Im Endeffekt war es so, dass die Philister eingezogen waren, praktisch, die kamen aus der Gegend Ägäis. Ich weiß nicht, sagt euch das was? Das ist der Teil des Mittelmeers, der zwischen heutigem Griechenland und Türkei ist. Aus der Gegend sind die eingezogen und die hatten gute Kämpfer. Die waren bestens ausgestattet und trainiert und die Israeliten, die waren Bauern und hatten keinerlei Ausbildung, um in den Krieg zu ziehen. Und deshalb wollten sie dann einen König. Und dieser König, der erste König, war dann der Saul. Jetzt hat der Saul allerdings einen großen Bock geschossen. Der hat gemeint, er könnte einfach die Rolle des Samuel übernehmen und praktisch einen Gottesdienst zu leiten und eine Segnung durchzuführen. Und dann wurde er von Gott verworfen. Auch das geschah, als er noch voll im Amt war. Und jetzt hat Gott praktisch überlegt, wen machen wir als Nächsten? Und dann kam er auf den David. Die Geschichte kennen auch viele von uns, weil man hat ihn erst ganz vergessen. Er war der Jüngste und war bei den Schafen und wurde dann geholt. Und dann durfte Samuel ihn salben, wiederum lange bevor er dann wirklich König wurde. Das zieht sich dann durch, praktisch das erste Samuel-Buch zieht sich komplett durch mit diesem Kampf zwischen oder dem Ringen zwischen David und Saul. Wobei man sich das so vorstellen muss, dass Saul ein kleiner Bu war, beziehungsweise kein Krieger war, sondern er war einfach ein einfacher Kerl, der halt an Gott vertraute und dann gesagt hat, ja, wenn der so auf unseren Gott schimpft, dann schmeiße ich dem halt einen Stein an den Hirn, gell, dann kriegen wir das hin. Und das hat dann sogar geklappt, gell, das war ziemlich mutig, aber so war der Kerl halt. Gell. David durfte allerdings zum Ende seines Lebens nicht den Tempel bauen. Es lag daran, er wollte gern den Tempel bauen, er hat alles bereitgelegt und sein Sohn Salomo hat dann den Tempel gebaut, weil er hatte zu viel Blut an den Händen, heißt es da. Der hat also wirklich viele Leute umgebracht und musste das auch als, praktisch als König von Israel dann machen. Aber Gott hat gesagt, nee, du baust mir keinen Tempel, das darf dann dein Sohn machen. So viel zum Thema David. Jonathan und David waren aber ausgesprochen gute Freunde. Ich meine, wer von euch, also jetzt mal die Männer gefragt, wer von euch hat einen guten Freund? Ein guter Freund, wisst ihr, wo man den dran erkennt? Den erkennt man darin, dass der mir sagen kann, was er für richtig hält. Ein Freund ist einer, der nicht immer sagt, ach, ist das schön, dich mal wiederzusehen, sondern es ist einer, der sagt, du, das war nicht in Ordnung, was du da gemacht hast, bitte regel das. Das ist nicht gut gewesen. So darfst du nicht mit dem, mit deiner Frau oder mit irgendwelchen anderen Männern umgehen. Bitte kümmere dich drum. Das Verrückte ist, dass so eine Freundschaft daran sogar wächst. In gewisser Weise sind gute Freunde auch immer ein bisschen Rivalen. Ich weiß es noch, als ich deutlich kleiner war und im offenen Abend zum Glauben gekommen war, da hatte mein bester Freund ein Auge auf ein Mädchen geworfen und ich dachte, Mensch, die hätte ich auch nehmen können, gell? Es kam dann völlig anders. Ich bin jetzt bei meiner Bärbel besser und glücklich und alles gut geworden. Aber da waren wir, waren auch Rivalen, das ist halt so. In diesem Fall ist es übrigens ganz genauso. Jonathan und David eiferten darum, wer wird denn jetzt König? Die ganze Sache wurde dann dadurch beendet, dass Jonathan am letzten Kapitel vom 1. Samuelbrief, dass er mit seinem Vater und seinen Brüdern getötet wird, was ja für die Israeliten auch oft ein Zeichen war, wenn Gott denen nicht hilft im Krieg, dann stimmt irgendwas nicht. Also das kann man dann nachlesen, wenn ihr das mal lesen wollt. Das ist unglaublich spannend. Aber abgesehen davon, der Jonathan starb letztlich und dann ging es immer, war der David immer noch nicht König, dann ging das immer noch einige Zeit, bis er dann endlich König wurde und dann im Namen Gottes sehr viel Gutes getan hat. Was heißt Gutes? Wir haben ja gerade einen Krieg im Iran und wir freuen uns ja nicht darüber, wenn da viele Leute tot gehen. Aber so ist es halt, wenn man einen Krieg anfängt, dann muss man auch die Konsequenzen tragen und es klappt gerade nicht so toll. Wie dem auch sei, der David wurde dann ein Krieger und er hat ein Riesenreich zusammengebracht. Ein Riesenreich. im Endeffekt ist es so, wenn ich das richtig verstanden habe, das, was man den Völkern, die aus Ägypten ausgezogen sind, was man denen versprochen hat, das ist da unter David Realität geworden. Der hat dieses Reich, das denen verheißen war, erst dort ein paar hundert Jahre später, ist es dann erst dazu gekommen. Es hat dann nicht lang gehalten. Der Salomo hat dann ein Reich des Friedens gehabt. Der musste überhaupt keinen Krieg machen. Aber dann kurz nach seinem, die nächste, übernächste Generation, brach das Reich dann wieder auseinander. Wie dem auch sei, jetzt geht es aber darum, was mit David und Jonathan, was wisst ihr über das? Das haben wir schon. Was wisst ihr über Jonathan? Genau, was wisst ihr denn über Jonathan? Jetzt könnt ihr es lesen, das ist ja langweilig. Naja, gut. Also er war der Sohn des und Thronfolger, der hätte praktisch den Laden übernehmen sollen. Gut, und jetzt müssen wir viel miteinander lesen. Pass auf, jetzt muss ich die Brille aufsetzen. Saul aber redete mit seinem Sohn Jonathan und mit allen seinen Knechten davon, dass er David töten wolle. Aber Jonathan, Sauls Sohn, hatte David sehr lieb. Und Jonathan sagte es ihm weiter und sprach: Mein Vater Saul trachtet danach, dass er dich töte. Nun, so hüte dich morgen früh und bleib verborgen und verstecke dich. Ich aber will hinausgehen und mich neben meinen Vater stellen auf dem Felde, wo du bist, und über dich mit meinem Vater reden, und was ich erfahre, will ich dir kundtun. Also das ist schon ziemlich mutig von dem Jonathan, dass er seinen eigenen Vater aushorcht. Und Jonathan redete das Beste von David mit seinem Vater Saul und sprach zu ihm: Er versündige sich der König nicht an seinem Knechte David, denn er hat sich nicht an dir versündigt und sein Tun ist dir sehr nützlich. Er hat sein Leben gewagt und die Philister erschlagen und der Herr und den Philister erschlagen. Das sollte wohl der Goliath sein. Und der Herr hat großes Heil für ganz Israel vollbracht. Also man muss sich das so vorstellen, der David hatte so seine eigene Truppe und mit dieser Truppe hat er etliche Philister getötet oder in die Irre geführt und wirklich auch reichlich umgebracht. Das hast du gesehen und dich darüber gefreut. Warum willst du denn nun an unschuldigem Blut dich versündigen, dass du David ohne Grund tötest? Da hörte Saul auf die Stimme Jonathans und schwor: So wahr der Herr lebt, er soll nicht sterben. Da rief Jonathan David und sagte ihm alle diese Worte und brachte ihn zu Saul, und David diente ihm wie früher. Jetzt müsst ihr wissen, der David war vorher schon am Thron vom Saul und hat selber erlebt, dass der auch schon mal einen Speer auf ihn geworfen hat und andere Dinge getan hat. Der Saul hatte so ein bisschen Umnachtung. Anders kann man das nicht sagen. Der wusste nicht so richtig, was er da tut. Auf jeden Fall kam dann noch etwas dazu. Die Frauen hörten von dem David, was der alles Tolles getan hat, also viele Philister umgebracht hat. Und die Frauen sangen: Saul hat 1000 erschlagen, David aber 10.000. Was meint ihr, was das mit dem Saul gemacht hat? Aber der war begeistert wie die Sau, der war neidisch. Der wollte den umbringen. Was ist denn das für ein Sack? Der bringt mir mehr Zehn. Die Frauen singen über mich und über den. Und der kommt besser weg. Das können wir gar nicht brauchen. David aber floh nach Najot und es ging nicht lange gut. Dann sind sie sich wieder in den Haaren gewesen. Floh nach Najot in Rama und kam und redete vor Jonathan: Was habe ich getan? Was ist meine Schuld? Was habe ich gesündigt vor deinem Vater, dass er mir nach dem Leben trachtet? Er aber sprach zu ihm: Das sei ferne, du sollst nicht sterben. Siehe, mein Vater tut nichts, weder Großes noch Kleines, ohne es mir kundzutun. Warum sollte denn mein Vater dies vor mir verbergen? Es ist nicht so. Da schwor David sogar und sprach: Dein Vater weiß sehr wohl, dass ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe. Darum dachte er, Jonathan soll das nicht wissen. Es könnte ihn bekümmern. Wahrlich, so wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Hat das schon mal jemand erlebt von euch? Ein Schritt vor dem Tod, weil ihn jemand umbringen will. So wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Jonathan sprach zu David, ich will für dich tun, was dein Herz begehrt. David sprach zu Jonathan, siehe, morgen ist Neumond, da sollte ich mit dem König zu Tisch sitzen. Aber lass mich, dass ich mich auf dem Felde verberge bis zum Abend des dritten Tages. Also so schlau war der David, dass er wusste, bis zum dritten Tag kann er es laufen lassen, dann muss er irgendwas tun. Wird dein Vater nach mir fragen, so spricht David, bat mich, dass er nach Bethlehem, seiner Stadt, eilen dürfe. Denn dort ist das jährliche Opferfest für das ganze Geschlecht. Wird er sagen, es ist recht, so steht es gut um deinen Knecht. Wird er aber ergrimmen, so wirst du merken, dass Böses bei ihm beschlossen ist. So tu nur Barmherzigkeit an deinem Knecht, also der Knecht ist David, ja, das ist nicht so eindeutig, von wem geredet ist. So tu nun Barmherzigkeit einem Knecht, denn du hast deinen Knecht mit dir in den Bund des Herrn treten lassen. Liegt aber eine Schuld auf mir, so töte mich. So töte du mich. Warum willst du mich zu deinem Vater bringen? Jonathan sprach, das sei ferne von dir, dass ich es dir nicht sagen sollte. Wenn ich weiß, dass bei meinem Vater beschlossen ist, Böses über dich zu bringen. David aber sprach zu Jonathan, wer wird mir sagen, wenn dir dein Vater etwas Hartes antwortet? Jonathan sprach zu David, komm, lass uns hinaus aufs Feld gehen. Und sie gingen beide hinaus aufs Feld und Jonathan sprach zu David, bei dem Herrn, dem Gott Israels, wenn ich meinen Vater ausforsche, morgen und am dritten Tage, dass es gut steht mit David, und wenn ich dann nicht hinsende zu dir und es dir nicht kundtue, so tue der Herr dem Jonathan dies und das. Kennt ihr den Ausdruck? Er tue mir dies und das, das ist so wie eine Selbstverfluchung. Also das tut man nicht. Beziehungsweise dann soll Gott ihm irgendetwas antun. Wenn aber mein Vater Böses gegen dich sinnt, so will ich es dir kundtun und dich ziehen lassen, dass du mit Frieden weggehen kannst. Und der Herr sei mit dir, wie er mit meinem Vater gewesen ist. Erstaunlich. Der Sohn sagt, mein Vater hat schon erlebt, dass Gott mit ihm ist, aber jetzt bist du dran, der Freund. Du aber wolltest die Barmherzigkeit des Herrn an mir tun, solange ich lebe und wenn ich sterbe. So nimm deine Barmherzigkeit niemals von meinem Hause, auch nicht, wenn der Herr die Feinde Davids ausrotten wird, Mann für Mann aus dem Lande. Also der Jonathan sagt, du achtest auf mich und meine Nachfolger. Das hat man Haus genannt damals. Aber Gott könnte sein, dass der alle ausrottet, die noch übrig bleiben. So schloss Jonathan einen Bund mit dem Hause David. Der Herr möge Rache nehmen an den Feinden Davids. Und Jonathan ließ nun auch David schwören bei seiner Liebe zu ihm, denn er hatte ihn so lieb wie sein eigenes Leben. Habt ihr einen Freund, für den ihr euer Leben geben würdet? Ich finde es eine ganz besondere Geschichte, die hier stattfindet. Und Jonathan ließ nun auch David schwören bei seiner Liebe zu ihm, denn er hatte ihn so lieb wie sein eigenes Leben. Und Jonathan sprach zu ihm, morgen ist Neumond, da wird man dich vermissen, wenn dein Platz leer bleibt. Am dritten Tage aber steig herab und komm an den Ort, wo du dich verborgen hattest am Tage jener Tat und setze dich dort neben den Steinhaufen. so will ich nach seiner Seite 3 Pfeile schließen, als ob ich auf ein Ziel schüsse. Schüsse ist ein schönes Wort. Und siehe, ich will den Knaben hinschicken. Geh, suche die Pfeile. Werde ich zu dem Knaben sagen, siehe, die Pfeile liegen herwärts von dir, hole sie. Was ist denn herwärts? Also ich habe es nachgelesen, sonst hätte ich es auch nicht gewusst. Also herwärts heißt weiter weg. Und hinwärts kommt gleich als nächstes, das ist, wenn es näher da ist. So komm, denn es steht gut um dich und hat keine Gnade. So wahr der Herr lebt. Sage ich aber zu dem Knaben, siehe, die Pfeile liegen hinwärts von dir, so geh hin, denn der Herr schickt dich fort. Was aber du und ich miteinander geredet haben, siehe, dafür steht der Herr zwischen mir und dir ewiglich. David verbarg sich auf dem Felde und als der Neumond kam, setzte sich der König zu Tisch, um zu essen. Und der König saß an seinem Platz, wie er gewohnt war, an der Wand. Aber Jonathan stand auf und Abner setzte sich an die Seite Sauls. Davids Platz aber blieb leer. Wer weiß, wer Abner ist? Ich muss auch nachgucken, ist alles erlaubt. Geht heute mit KI ganz toll. Da kriegt man das gleich geliefert. Also Abner war ein Cousin vom Saul und gleichzeitig sein Heerführer. Der hat dann irgendwann mal die Rollen gewechselt. Hier sitzt er noch beim Saul. Später sitzt er dann beim David. Aber ist egal. Gut. Abner hat es gehört. Es ist ihm etwas, und Saul sagte an diesem Tage nichts, denn er dachte, es ist ihm etwas widerfahren, dass er nicht rein ist. Ja, er ist nicht rein. Die Juden hatten ganz strenge Regeln und wenn der jetzt zum Beispiel irgendwie Blut gesehen hat, dann durfte der nicht, dann war der unrein. Können wir uns gar nicht mehr vorstellen, solche Sachen. Aber so war das. Und dann hat er jetzt, der Saul sagt sogar noch, jetzt warte ich nur mal, was passiert. Des anderen Tags aber war nach dem Neumond, als Davids Platz leer blieb, sprach Saul zu seinem Sohn Jonathan, warum ist der Sohn Isais nicht zu Tisch gekommen, weder gestern noch heute? Jonathan antwortete Saul, er bat mich sehr, dass er nach Bethlehem gehen dürfe und sprach, lass mich hingehen, denn unser Geschlecht hat zu opfern in der Stadt und mein Bruder hat mir selbst geboten. Er war ja der Jüngste und musste das tun, was die älteren Geschwister sagen, also die älteren Männer sagen. Habe ich nun Gnade vor deinen Augen gefunden, so will ich hinweg und meine Brüder sehen. Darum ist er nicht zum Tisch des Königs gekommen, da entbrannte der Zorn Sauls über Jonathan und er sprach zu ihm, du Sohn einer ehrlosen Mutter, ich weiß sehr wohl, dass du den Sohn Isais erkoren hast, dir und der Blöße deiner Mutter zur Schande. Also das ist unter der Gürtellinie, im wahrsten Sinne des Wortes. So haben wir früher gesagt, also der flucht letztlich über die Blöße seiner Mutter. Denn solange der Sohn Isais lebt auf Erden, wirst du und auch dein Königtum nicht bestehen. So sende nun hin und lass ihn herholen zu mir, denn er ist ein Kind des Todes. Jonathan antwortete seinem Vater Saul und sprach zu ihm, warum soll er sterben? Was hat er getan? Da schleuderte Saul den Spieß nach ihm, ihn zu durchbohren. Da merkte Jonathan, dass es mit seinem Vater fest beschlossen war, David zu töten. Und Jonathan stand vom Tisch auf in grimmigem Zorn und aß am zweiten Tag nach dem Neumond nichts, denn er war bekümmert um David und dass ihm sein Vater solchen Schimpf antat. Am Morgen ging Jonathan hinaus aufs Feld, wohin er David bestellt hatte und ein Knabe mit ihm. Und er sprach zu dem Knaben, lauf und suche mir die Pfeile, die ich schieße. Und als der Knabe lief, schoss er einen Pfeil über ihn hin. Und als der Knabe an dem Ort kam, wohin Jonathan den Pfeil geschossen hatte, rief ihm Jonathan nach und sprach: Der Pfeil liegt hinwärts, also auf der anderen Seite von dir. Und Jonathan rief abermals dem Knaben nach: Rasch, eile und halte dich nicht mehr auf. Da las Jonathans Knabe den Pfeil auf und brachte ihn zu seinem Herrn. Der Knabe aber merkte nichts, allein Jonathan und David wussten um die Sache. Da gab Jonathan seine Waffen dem Knaben, den er bei sich hatte, und sprach zu ihm: Geh und trage sie in die Stadt. Und als der Knabe gegangen war, stand David auf hinter dem Steinhaufen und fiel auf sein Antlitz zur Erde und beugte sich dreimal nieder. Und sie küssten einander und weinten miteinander, David aber am allermeisten. Oha, ich habe vergessen, weiter zu klicken. Ne, war noch richtig. Und Jonathan sprach zu David: Geh hin mit Frieden, denn wir beide haben im Namen des Herrn geschworen und gesagt: Der Herr sei Zeuge zwischen mir und dir, zwischen meinen Nachkommen und deinen Nachkommen in Ewigkeit. Das Volk wollte einen König. Das Volk hat einen König bekommen. Aber dieser König war nicht nach dem Willen Gottes. Er hat sich versündigt, er hat Fehler gemacht, wo dann Gott gesagt hat: Nein, er kann nicht mehr König sein, wir brauchen einen anderen. Salomo hat dann wie dieses riesige Reich mit Frieden regiert und baute den ersten Tempel. Auch Jesus hatte Freunde. Weiß jemand wen? Auch Johannes. Ihr seid meine Freunde. Allerdings sagt Jesus noch dazu: Wenn ihr das tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, dass er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. David und Jonathan, eine Freundschaft, wie wir sie kaum wieder erleben würden. Unter Männern oder Frauen, das ist mir an der Stelle ganz wurscht. Aber auch Jesus, der für uns gestorben und auferstanden ist, ist so ein Freund, der sein Leben für uns gibt. Ich finde es faszinierend, dass man diese Geschichte einfach nur lesen muss und sie zieht einen in ihren Bann. Was unter Männern möglich ist, was unter Menschen möglich ist. Und doch, unser Gott hat noch viel mehr getan für uns und für sein Reich. Und wir dürfen dabei sein, in all unserer Schwäche und all unserer Unvollkommenheit. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diesen Bericht von diesen zwei Freunden, wo einer das Leben für den anderen gegeben hätte. Aber ich danke dir noch mehr, dass du selbst dein Leben für uns gegeben hast. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil wir einen Heiland brauchen, der uns rettet. Hab Dank, dass du das getan hast. Und so preisen wir dich und loben dich mit dem Gebet, das du uns beigebracht hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.